Bus 33.
Herzlich willkommen und guten Abend in unserem Fall. Es ist 7:30 am Freitagabend, 28. August. Und der Bus 33 ist wieder unterwegs mit grosser Freude und zu Gast zu Thun, genauer im Quad beim Fabian Recher. Ciao, Fabian.
Hallo miteinander.
Merci vielmals, dass du uns hier empfängst. Uns, das sind der Jan. Hallo Jan.
Guten Abend.
Der Sam.
Salut.
Du bist von anderen Seite hergekommen. Wir sind von Bern gekommen.
Ja, wir haben uns auf einer Seite vom See getroffen.
Genau. Aber bist nicht mit dem Boot gekommen und auch nicht geschwommen, sondern...
Nein.
Wie bist du gekommen?
Im Auto.
Mit dem Auto, wir auch. Ja.
Der Bus-Podcast halt.
Eben, ja,
ich bin mit dem Bus gekommen.
Ah, ja, voilà. Wir auch, tatsächlich.
Das ist sozusagen, was ist eigentlich Mehrzahl von Bus.
Gut. Und die Szenerie ist wirklich mega, mega schön, wenn wir da raus schauen. Es ist so ein bisschen regnerischer Tag, aber jetzt kommt nochmal die Sonne vor. Die scheint jetzt da so in einen wunderschönen Baum. Was ist das für ein Baum? Bist du Botaniker? Hast du
Ahnung? Nein, nicht so wirklich.
Wir sagen einfach einen grünen Baum. Das ist auch schon das Highlight des Sommer, wenn ein Baum noch grün ist. Und hinten dran wunderschönes Stockhorn. Ist das ein Blick, den du bewusst gerne hast und etwa die mal rausgehst auf die Terrasse und das Stockhorn anschaust? Oder ist das so Alltag wie bei mir daheim, einfach die Mauer vom Haus vis-à-vis?
Nein, also ich genieße es schon extrem, weil gerade so draußen zu nächteln, wenn dann irgendwie die Sonne nachgeht, ist mega schön. Und ja, jetzt war ich so 3 Wochen im Engadin im Höhentrainingslager. Obwohl jetzt Engadin noch schön ist, muss ich sagen, genieße ich es dann aber schon wieder hier im Berner Oberland zu sein. Also es ist schon einfach eben schön da.
Es ist tatsächlich eben schön. Wir wollen mit diesem Besuch, in diesem Gespräch mit dir über ganz viel reden, wir haben ganz viele Fragen mitgebracht. Aber starten würde ich, glaube ich, wirklich gerne jetzt in dem Jahr 2026, das für dich wirklich ein sehr erfolgreiches Jahr war. Kannst du schnell sagen, was sind so deine persönlichen Highlights von diesem Jahr besitzen?
Ja, ich glaube, so ein bisschen angefangen mit den ganzen Weltcuprennen in Thailand, Italien und Belgien, wo ich den Gesamtweltcup zum ersten Mal gewinnen konnte. Für mich persönlich sicher ein Highlight war, so wie ich die Rennen in zum Beispiel Thailand gewinnen konnte. Einfach so, ist sehr eindrücklich für mich. Und natürlich dann so ein bisschen, ja, das Zwischenziel, die Europameisterschaft, die sehr erfolgreich war, wo ich den Doppel-Europameister dort gewinnen konnte. Und ja, das nächste folgt nächste Woche noch mit der Weltmeisterschaft.
Das werden wir sicher auch reden. Wie müssen wir uns das vorstellen? Hast du schon Anfangsjahr gespürt oder in Vorbereitung, ja, das kommt gut, ich bin fit? Oder bist du jetzt doch selber ein bisschen überrascht ab diesem erfolgreichen Jahr?
Überrascht würde ich jetzt nicht sagen, weil ich meine, wir arbeiten ja Jahr für Jahr dran. Ich war schon letztes Jahr nach dran, habe mich wirklich in die Top 5 vorgearbeitet. Und gleich ist es jetzt sicher ja, nochmal schön, die Bestätigung jetzt so zu sehen, dass ich wirklich konstant ja, in diesen Top 3 mehr behaupten kann und ja, zu den Besten gehören. Sicher bei der EM, muss ich fairerweise ein bisschen sagen, habe ich noch ein paar Top-Favoriten auch gefällt, was es mir ein bisschen einfacher gemacht hat. Und trotzdem ist es dann natürlich cool, wenn man so sieht, dass man einfach die Leistung persönlich auch anprüfen kann. Ja.
Und jetzt das Europameister-Trikot, das hängt da, aber das drehst du ja jetzt so, oder?
Ja, also aktuell die ich wirklich als Siegerehrung bekommen habe, das hängt da und das andere ist verstaut im Kasten. Und ja, das, was ich dann noch bei den Weltcuprennen nächstes Jahr tragen darf, das ist noch am Machen. Und ist noch die Frage, welche Beschriftung oder Firma dann soll dort drauf kommen.
Du bist Parasportler, du sitzt im Rollstuhl. Kannst du schnell sagen, was ist deine Paradedisziplin, was ist so die Ausgangslage bei dir?
Ja, also eben, ich bin Rollstuhlfahrer. Meistens im Alltag, weil ich bin mit Spina Bifida auf die Welt gekommen. Das bedeutet, dass die Wirbelsäule eigentlich nicht ganz fertig gebildet ist und dadurch sind die Nerven vom Kopf in die Beine wie verletzt. Und dadurch habe ich eine inkomplette Paraplegie eigentlich. Das heisst nicht, dass ich komplett im Rollstuhl bin, aber ich verbringe eigentlich den grössten Teil des Alltags im Rolli. Aber ich kann, wenn es die Situation erfordert, gleich mal noch kurz aufstehen oder ein, zwei Schritte in der Küche machen. Also das ist durchaus noch möglich.
Und wenn würdest du sagen, hast du das erste Mal das realisiert als Kind, dass bei dir gewisse Sachen anders sind als jetzt bei einem Fußgänger?
Ist noch schwierig zu sagen, weil grundsätzlich ist es so ein bisschen schleichend gekommen, der Prozess so vom Fußgänger sein zu ein bisschen mehr Rolli. Es gibt verschiedene Gründe, wieso das so ein bisschen schleichend war. Einerseits medizinisch, dass sich die Situation noch mal ein bisschen verschlechtert hat. Wobei grundsätzlich sollte die jetzt so bleiben. Das ist bei Spinabifida eigentlich schon so. Aber ja, ich habe als Kind halt einfach auch gerne geshootet. Ja, und hat der die Situation, glaube ich, einfach so angenommen, wie sie ist. Und später, als ich in die Lehre gekommen bin, hat sich halt mein Radius dann auch vergrössert. Ich bin auf Bern ins KV gegangen und habe gemerkt, hey, mit dem Rolli bin ich einfach schneller, ich habe mehr Energie für das Wichtige. Und so ist dann der Schritt, halt für mehr in den Rolli noch zu gehen, für mich gar nicht mehr so weit weg gewesen. Und vor allem, weil ich halt auch von anderen Parasportler-Kollegen eigentlich gesehen habe, hey, die haben ein eigenständiges Leben, das sie im Rollstuhl führen, ist dann für mich der Schritt eigentlich auch gar nicht so mehr gross gewesen, sage ich jetzt, ja.
Also der Sport hat ohne wichtige Rolle gespielt, eigentlich relativ gleich schon.
Ja, sicher auch gerade so, was Vorbildfunktionsrolle angeht, ist das für mich sehr entscheidend gewesen. Und ja, ich war ja am Anfang meiner Sportkarriere sehr polysportiv noch unterwegs gewesen. Sei es mit Skifahren, also Paraski-Alpin, auf einem Ski so.
Monoski-Bob, oder?
Monoski-Bob, ja, ist richtig, genau. Ja, Rollstuhl, Basketball, Badminton, auch die Leichtathletik habe ich ausprobiert mit dem Rennrollstuhl. Aber ja, das Handbike war irgendwie das, was mich am meisten fasziniert hat.
Du hast jetzt gerade schon etwas angesprochen, wo Nick so in der Vorbereitung gemerkt hat, da möchte ich dich gerne darauf ansprechen, weil es mir so ein bisschen wie unklar ist. Weil du hast gesagt, Leichtathletik, weil ja im Para, also wenn man, gibt es ja wie die Unterscheidung, dass eben, wenn man so in der Andi Hut, das ist ja wie, das gilt wie als Leichtathletik, oder? Und dann die Para-Velo, so wie bei euch, das ist wie ein Unterschied, wo, wie, auf was geht das eigentlich zurück, weißt? Also wie muss man sich das als vorstellen?
Ja, also eigentlich kann man sagen, es sind einfach wirklich zwei komplette verschiedene Sportarten. Weil das, was unser Aushängeschild im Parasport, der Marcel Hug, macht, im Rennrollstuhl, das ist wirklich Paraleichtathletik. Also so, wie wir zum Beispiel jetzt an Weltklasse Zürich gesehen haben, haben sie Disziplinen von 100 Meter bis zum Marathon, also zum Beispiel auch die Städtemarathons, wo halt sehr bekannt auch ist. Und das, was ich mache, das ist das Handbiken, gehört zum Paracycling. Und ist halt einfach Velofahren. Und in meinem Fall Velofahren mit den Armen. Ich glaube, vor ein paar Jahren hat er noch
Florina. Genau, Florina, genau. Das habe ich, so in meinem Kopf sind es so ein bisschen drei verschiedene Sachen. Die Velo, wie bei der Florina, die ja gegen außen wieder so ähnlich aussehen, noch wie so die ursprünglichen oder die herkömmlichen Velo. Dann die Handbikes, wo ja du fährst. Und dann aber, weißt du, der Unterschied zum Roschi auch mit den Hängen, aber das sind einfach halt auch Disziplinen, die man ja mehr wie die Leichtathletik sind, oder wie?
Ja, eben im Paracycling hast du wie vier verschiedene Velos, eben so wie die Florina-Fahrt. Sage ich jetzt mal, gewöhnliche Velos ist für Athleten, die mit den Beinen trampen, aber halt irgendwelche Anpassungen brauchen. Dann gibt es für ja, Athleten mit einer Sehbehinderung nutzt Tandem, dass sie das zweite Hoch drauf hocken. Also der vorne ist dann der Pilot. Dann gibt es das Recycle, das ist für Athleten, die auch mit den Beinen trampen, aber das Velo hat dann eben, wie es der Name sagt, drei Rädchen, also wie es mit so Stützrädchen sozusagen. Das sind Athleten, die Gleichgewichtsprobleme haben, aufgrund irgendwie von einer Halbseitenlähmung. Und dann gibt es noch das Handbike, das ist für Athleten, die im Rollstuhl grundsätzlich sind, eben Paraplegie oder Tetraplegie. Und wir haben ganz gewöhnliche Velokomponenten drauf. Ja, die Schaltung ist einfach sozusagen auf dem Kopf und das Velo eben hat hinten zwei Rädchen, vorne eins und ja, man ist recht aerodynamisch unterwegs.
Du liegst mehr, oder? Als jetzt, eben der Marcel Hug ist ja wirklich gehockt.
Genau, und du liegst hast mehr. Auch wie, du hast echt so wie, du hast echt wie die Übersetzung vom Velo, oder du hast ja wie eigentlich so die Pedale auch, oder?
Genau.
Bei den Händen.
Weil beim Rennrollstuhl, da bist du eben wirklich so in einer Art knienden Position und gehst direkt an den Räder an und eben bist du dann auf der 400-Meter-Bahn hauptsächlich am Trainieren und ich bin in dieser liegenden Position, habe die Beine gestreckt gegen vorne und ja, bin ganz gewöhnlich halt auf der öffentlichen Verkehrsstrasse unterwegs und kann dafür halt mit der Schaltung nach Pass fahren von Sixier, Region Gurnigel, Schallenberg oder ja, jetzt im Engadin auch noch die grösseren Alpenpässe.
Jetzt habe ich mir gerade überlegt, wie ist das für dich? Es ist ja Immer ein bisschen Konflikt mit den Personen, die Vierräder fahren. Und jetzt zum Beispiel hier Region Thun, um den See, um... Ja, wie erlebst du das? Weil es ist ja für einen Autofahrer auch etwas komplett anderes meistens, wenn er jetzt zu dir aufschließt und denkt, aha, okay. Sind die, findest du, sie verständnisvoller als jetzt, wenn wir da vielleicht um den See fahren, weil bei uns wird doch teilweise recht agro-gehubt.
Es ist noch schwierig zu sagen, weil aber ich weiß halt nicht so recht, wie es als zweirädiger Velofahrer ist. Aber ja, auch ich erlebe immer wieder so hitzige Situationen halt, auf dem Velo. Ja, ich bin mir manchmal nicht sicher, wie viel das sich wie von den Autofahrern jeweils bewusst sind, wenn sie mich sehen, dass ich wie ein Athlet bin, wo halt, oder auch Rollstuhlfahrer, der wie eigentlich am Trainieren ist für Wettkämpfe und dass das für mich Velofahren ist, weil das halt mein Velo ist, das Handbike. Weil häufig hörst du auch so ein bisschen, hey, das ist ja mega gefährlich, so tief unten am Boden. Obwohl ich ja noch ein Fähnchen habe und auch Licht natürlich dran, ein bisschen erhöht, dass man mich besser sieht. Und trotzdem heisst es eben, ja, hey, ist ja mega gefährlich und so weiter. Wo ich dann muss sagen, ja gut, aber was soll ich denn sonst? Also, ja, wenn ich irgendwo durchgehen will, Velo fahren, draussen die Natur geniessen, meinen Radius vor allem auch erweitern können, weil ich muss sagen, weil halt das Handbike extrem cool ist. Ich kann von daheim aus besser fahren, von über 100 Kilometer fahren. Oder, ja, dann, wie soll ich sonst das halt mit eigener Muskelkraft sonst so erleben können? Also, ja.
Du redest von besser fahren. Wie kann man das sich das vorstellen? Also, eben, wir haben einen Podcast und... gewisse Leute werden die auch googeln und man wird sehen, wir, die da höckeln vom Podcast, haben vielleicht nicht halb so breite Arme wie du. Aber was ist so ein bisschen das Limit von Passfahren? Fahrst du auf Beatenberg auf? Das geht easy, oder?
Ja, kein Problem. Also es kommt natürlich sicher auch ein bisschen auf die Übersetzung drauf an, was man drauf tut. Aber ja, also aber wie gesagt, dass ich fahre die Alpenpässe jetzt im Engadin, so die Klassiker auch, wo man kennt, Julier Albula-Runde, so irgendwelche 2000 Höhenmeter, also das ist kein Problem.
Aber du sagst jetzt das so, als wäre das so mega easy, weil ich, also das, was ich habe mal bei einem Projekt, wo wir vor dem Podcast schon darüber geredet haben, über
das Sag Film, doch schnell, genau,
Filmprojekt, zwei Männer, zwei Beine, wo sie auch mit dem Kanu als Merci von hier, vom Oberland, und dann eben mit dem Velo zurück und dann eben auch im Handbike. Und ich habe dort schon gemerkt, dass es schon eine rechte Herausforderung war, Steigungen. Weil ja du auch mit ganz anders wie beim herkömmlichen Velo, du ja nicht so Gewicht zum Beispiel auch kannst auf die Übersetzung oder auf das Pedal geben, weil sie ja dein Gewicht ist wie hinten dran. So. Also es ist ja schon noch eine Challenge, neben der Übersetzung. Also das ist schon...
Ja, gut sagst du es. Also, weil wenn ich zum Beispiel mit einem Kollegen Velofahren gehe, der gewöhnlicher Velofahrer ist, dann merkt er natürlich, dass so ein bisschen mein Fahrstil für ihn relativ ruppig ist. Das ist nicht, weil ich irgendwie so ein Psychospiele mit dem machen wollte, aber es ist mehr, weil ich in meinem Fahrgerät halt recht aerodynamisch unterwegs bin. Also im Flachen muss er recht in die Pedale treten.
Genau, aber, also wenn du mal in Fahrt bist, hast du das rechte Tempo. Also ich werde auch sehr gestaunt. Oder?
Ja, also eben, wir können durchaus 40 km/h auf der Fläche fahren und so. Also vor allem im Rennen ist es eigentlich das, was ich dann auch im Zeitfahren so als Durchschnitt habe. Aber bergauf merkst du halt so ein bisschen den Unterschied, dass ich dann wirklich nur das Ziehen und Stossen halt aus den Armen muss bringen und der Velofahrer noch ein bisschen mehr mit dem Körpergewicht kann mithelfen. Und darum ist es ihm dann, wenn wir so ein bisschen Pass fahren, eher fast sehr gemütlich und kaum geht es wieder ab oder sind wir in der Fläche, muss er durchaus auch mit trainieren. Ja.
Du liebe Freunde vom Bus 33, ich habe am Wochenende den Fabio fotografiert. Er ist aus den Bergen runtergekommen und ist ein Rennen gefahren in Interlaken. Und das ist schon, also, wenn der John sagt, das geht zu schauen, das ist wirklich quietschende Reifen und wirklich krass athletisch. Also, ich habe zwischendurch wirklich gefunden, so, aha, jetzt stehe ich auf dem Feld, aber jetzt muss ich denen noch ein Bild machen. Und sie haben von diesen, was ist es, 40 Rundinnen.
Ja, 20 Rundinnen, auf genau. 40 Kilometer aber irgendwie.
Genau. Und sie haben von denen schon über die Hälfte und vielleicht 6 gute Bilder. Und dann habe ich gefunden, so, oh krass, Mann, ich muss säckeln und machen, damit sie da zu guten Bildern kommen. Und die fahren da so, dim, easy an mir vorbei.
Ihr kennt euch ja eh schon länger, oder? Also vom Fotografieren, Sam.
Ja, genau. Ich habe auch dürfen für Swiss Paralympics an die EM gehen, auf Österreich. Und dort haben wir uns lernen kennen. Auf einer Raststätte.
Ja, ich glaube, genau, auf der Raststätte sogar.
Ja. Auf dem Weg dort auf Österreich. Ich konnte mit ihnen mitfahren mit dem Bus. Und ja, das ist ein recht spannendes Erlebnis gewesen, weil ich habe, weiß ich, was das vielleicht, ich habe auch eine Ausbildung gemacht als Fachmannbetreuung von Menschen mit einer Behinderung und habe auch in verschiedenen Institutionen gearbeitet und weiss so ein bisschen, was jetzt die Betreuung von gewissen Behinderungen mit sich zieht. Und die sind dort easy mit einem Bus voll Rollstuhl und jeglichsten Beeinträchtigungen unterwegs gewesen, wo man jetzt in meinem Vergleich, wenn ich mit meinen beiden Kindern unterwegs bin, dann weiss ich manchmal nicht, wie ich es managen. Und die haben da wirklich alle Routinen und es ist wirklich professioneller Sport, den ich da betreibe.
Fabian, du hast vorhin gesagt, du seist sehr polysportiv unterwegs gewesen. Wenn, oder wie bist du denn zum Velofahren gekommen?
Ja, ich habe von Rollstuhlsport Schweiz verschiedene Sportarten können ausprobieren. Habe ich also ein bisschen aufgezählt und das Handbike war so ein bisschen das, was ich hier in der Region Thun noch meinen Jugendtrainer gefunden habe und habe dann gemerkt, hey, wenn halt von Spiez aus willst, trainieren willst, ist das Handbike mega gäbig, weil da ist eine Schaltung dran und eben, du bist halt nicht auf irgendeine Trainingsgruppe angewiesen oder ja, auf irgendeine 400-Meter-Bahn eben. Und so hat sich das irgendwie so ein bisschen das eine zum anderen gegeben. Und zuerst habe ich wirklich das Handbike mehr als Ausgleich gesehen zum Skifahren für im Sommer. Und dann habe ich es eine Zeit lang noch parallel gemacht und dann habe ich irgendwie einfach mal mehr Chancen gesehen im Handbike. Ja.
Und was hat dich denn jetzt an so einer Sportart selber oder am Handbikefahren, was war so ein bisschen das, was vielleicht so am meisten den Ärmel reingenommen hat? Gegenüber einer anderen Sportart? Oder was, ja, was fasziniert dich noch heute so fest?
Es ist sicher so, können das selbstständig eben neue Orte entdecken, draussen in der Natur sein. Ja, und vor allem im Wettkampfsport hat sicher auch den Kampf Mann gegen Mann und Geschwindigkeit und einfach alles so das, was im Rennsport halt wie einfach passiert. Ja. Und sicher auch so ein bisschen, dass es sehr ein physischer Sport ist. Ja, weil ich denke, so, sonst so die technischen Komponenten sind im Handbike relativ überschaubar. Ich will nicht sagen, gar keine, aber ja, du kannst recht schnell eigentlich einfach die halt auf die Physis so konzentrieren.
Du hast jetzt das vorher schon und auch jetzt wieder gesagt, eben auch so, das, so der Freiheitscharakter, eben, man kann einfach raus und los, was ja bei uns allen, glaube ich, so mitunter sicher ein grosser Teil, ja, wo das Velo einfach schon als Kind merkst, hey, jetzt komme ich mal ein bisschen weg und sehe etwas. Ich habe gesehen, du bist ja auch beim Gravel Race mitgefahren. Ist das auch etwas, wo du jetzt auch sonst mal, zum Beispiel vielleicht eher im Wind oder so, weißt, wo du hast irgendwie, ich weiß gar nicht, braucht es denn auch, ja, auch andere, weißt, andere Pneu, weißt, wo du auch ein bisschen ausprobierst, wo man ein bisschen, aber gerade wegen den Autos ist es vielleicht auch noch interessanter. Für dich ist das etwas, was du sonst machst, oder ist das mehr so eine Ausnahme gewesen?
Ja, also der Bereich rund ums Mountain Handbike ist in den letzten Jahren extrem gewachsen. Und so auch ich mir vor ein paar Jahren mal so ein E-Mountain Handbike gesucht. Mittlerweile ist es ohne E, weil der Motor kaputt gegangen ist. aber ich brauche es sehr gerne noch im Winter oder gerade Herbst, so ein bisschen, eben wenn man halt mal in die Wälder raus gehen will und eben ein bisschen abseits von der Straße trainieren will. Ja, weil grundsätzlich ist es dann halt vor der Position zwar ein bisschen etwas anderes, ich bin ein bisschen aufrechter, aber gleich kann ich so trainieren. Und gerade letztes Jahr habe ich recht vieles wieder gebraucht, weil mein Strassenhandbike, das ich nur eins in diesem Moment hatte, leider kaputt gefahren habe beim Unfall. Und das hat dann bedeutet, dass ich eigentlich über einen Monat lang auf das Mountain Handbike musste zurückgreifen. Ja.
So Unfall, ist das, also holt es dich noch jemanden an Latz? Oder ist das sehr selten mittlerweile? Oder?
Hey, holt es an Länge. Also eigentlich ist das bisher mein einziger Crash, den ich bisher hatte. Also ja, bis so auf vielleicht zweimal noch aus Zeit rauskippen, was halt einfach passiert, wenn du schnell in die Kurve hineingehst. Aber das checkst du irgendwann ist recht schnell, dass das keine gute Idee ist. Habe ich wirklich eigentlich nur einen Zusammenstoss gehabt, also ja, wo
einfach also mit einem anderen Fahrzeug?
Ja, genau, ist es sogar gewesen, genau. Aber ja, relativ glimpflich ausgegangen, weil körperlich ist wenig bis nichts fast kaputt gegangen. Es war hauptsächlich das Velo einfach, wo
nicht mehr wirklich
zusammenleimen war. Ja.
Wie wir mit der Florina dann ein bisschen erfahren haben, bei ihr ist das ja sehr viel, braucht sehr viel Anpassungen vom Material, vom Velo. Wie ist das jetzt bei dir beim Handbike? Ist das sozusagen ein Standard-Race-Handbike, das du hast? Oder braucht es dort auch noch spezifisch, wenn jetzt eins kaputt geht, musst du das wieder alles für dich anpassen? Oder?
Ja, also das ist eigentlich bei uns auch extrem viel Individualanpassung dahinter. Sei es orthopädischer Art, mit irgendwelchen Fußschalen oder Polsterungen, die man dort drin hat. Weil es ist so, dass es eigentlich nur eine Handvoll Hersteller für das gibt, ein Handbike. Wobei eigentlich die meisten fahren alle das gleiche amerikanische Produkt. Und das kannst du in verschiedenen Grössen haben, aber dann geht es eigentlich darum, das Handbike wiederum eben auf das Racing anpassen. Und dort habe ich mit dem Paddy Griessen vom Sputnik Bike Shop wirklich Mechaniker hier aus der Region gefunden, wo man mega viel Herzblut ins Ganze reinsteckt. Und ja, dort haben wir wirklich das Ganze so race-spezifisch anpassen, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin mit dem besten Material mittlerweile unterwegs, so für mich.
Was ich auch schon gesehen habe, als ich euch fotografiert habe, ist das gute alte Gaffa findet schon viel Verwendung an einem Velo, oder?
Also, jetzt müssen wir gerade überlegen, was du meinst. Ja, durchaus. Das ist, glaube ich, etwas, was bei uns fast unumgehbar ist. Vielleicht auch nicht alle gerade den Aufwand auf sich nehmen können, alles immer gerade so langfristig orthopädisch anzupassen etc. Sei es somit vielleicht Carbon zu machen, dass es dann noch leicht ist, ist halt eben zu klebe. Die Variante, die halt einfach sehr viel einfach, mal provisorisch einfach kannst lösen.
Wie ist es denn bei deinem Velo? Jetzt kommt ein bisschen der Velo-Technik hier.
Wenn wir einen Jingle hätten, würden wir ihn jetzt einspielen, aber wir haben keinen.
Ich hoffe, dass der alle Fragen kann beantworten kann, weil ich muss ehrlicherweise zugeben, dass all diese technischen Fragen ich meistens gerne an Paddy meinen Mech weiterleiten und sagen, bitte übernimm du. Aber ich probiere es mal.
Wenn ich richtig bin, du hast auch redlich Sponsor, oder?
Ja, mit Swisside bin ich auch gut ausgerüstet, gerade was so aerodynamisch näher angeht. Dieses Jahr sind wir auch noch im Windkanal gewesen.
Das wäre eben meine nächste Frage gewesen. Bist du mit deinem Velo mal im Windkanal gewesen? Und was, oder man vergleicht die Velo, jetzt die Standard-Velo, die wir uns können posten und nachher liest man darüber und dann kauft man sich das, was passt. Eure Velos sind sehr angepasst auf euch. Was hast du jetzt können optimieren? Jetzt mit diesen Rädchen oder schon mit einem anderen Velo? Ich weiss noch, in Österreich war es ein komplett anderes Velo. Ich glaube noch gar nicht Carbon. Mhm. Und dann, als ich das nächste Mal bei einem Rennen fotografiert habe, hatte es eins. Das hat schon so ein bisschen mehr Klebung als, glaube ich, Kohlefasern. Und jetzt, was ist der Stand jetzt so technologisch?
Ja, jetzt ist eigentlich sehr viel Carbon dran. Ich würde fast behaupten, fast nur noch dort, wo es irgendwie eigentlich geht. Sei es eben gerade so mit Fußschalen-Thematik, wo sicher auch noch viel gegangen ist. Und sonst muss ich gerade ein bisschen überlegen, was alles anders ist. Also eben sicher das Velo, das ich im 21 hatte, ist halt auch noch eins gewesen, wo die Gabel vorne aus Aluminium war. Mhm. Hat ohne seine Vorteile gehabt, dass man sicher auch vielleicht ein bisschen mehr können, noch dran schweissen oder irgendwie so rudimentär irgendetwas eben dran rumbasteln.
Oder wieder zurückbiegen.
Ja, oder das. Weil das ist halt eben beim Carbon halt ein bisschen anders, oder? Wenn es gebrochen ist, aha, dann ist es halt gebrochen. Oder dann muss ich es zum Adriano bringen, er, der mein Carbon-Doktor ist. Ja, das
Und ist also da viel Verschleiß rum? Und ich kann mir noch vorstellen, eben, ihr seid relativ bodennöch, Bodenwellen. Und Aerodynamik, ich weiß nicht.
Ja, ich so glaube, es ist halt so manchmal ein bisschen unser Problem bei den Handbags, weil unsere sind nicht wirklich so, wie sagt man das, so irgendwie geprüft auf alle Eventualitäten, sondern es ist halt viel einfach so ein bisschen, ja, brauch es mal und schau, ob es hebt. Also es ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber manchmal kommt es einem so ein bisschen vor, oder? Weil du hast halt nicht so eine grosse Anzahl und dann manchmal so im Härtetest dann, ja, merkst du schon gewisse Schwachstellen, auch gerade Zeiten vielleicht Hersteller, ja, dass halt nicht alles bis in das hinterletzte ja, überlegt ist. Und das ist halt umso wichtiger, dass man mehr mit dem Umfeld entsprechend das noch irgendwie zurechtbiegen kann.
Ja, und Strassen sind, aber du bist ja weltweit unterwegs, Strassen sind ja nicht überall so wie in der Schweiz, also eben gerade so Schlaglöcher, eben Bodenwell und so Sachen. Also,
das sind die schlechtesten Strassen? Das ist eigentlich die Frage, oder?
Nein, oder was ist jetzt sind das wirklich? Stellen wir uns das nochmal vor. Das sind, also ich nehme an, das sind schon so eben Herausforderungen oder Probleme, die sich dann ergeben. Eben, die haben ja dann ab ohne ein richtiges Tempo und kannst ja nicht einen Bunnyhop drüber machen. Also.
Ja, yeah, aber also bezüglich schlechteste Strassen, also Kanaren, glaube ich, ist so je nachdem, glaube ich, ein bisschen bekannt, aber jetzt Fuerte habe ich zum Beispiel recht viel Erfahrung, weil ich jetzt schon mehrmals im Trainingslager war. Und ja, also dort habe ich dann schon gestaunt, so plötzlich, dass nach 3 Wochen irgendwelche Schäden so merkst, wo einfach das Zeug irgendwie halt, ja, darunter leidet, weil es halt irgendwelche Vibrationen hat. Und ich glaube, die Geschichte darf ich schon erzählen. Also ein Trainingskollege hat tatsächlich mal in einer Abfahrt einfach ein Hinterrad verloren. ist einfach ausgerissen. Also zum Glück waren wir dort beide nicht so schnell unterwegs gewesen.
Bist du hinten dran gewesen?
Ich bin zum Glück vorher.
nur ganz kurz, Zwischenfrage. Nicht so schnell heisst, in welchem Range?
Das kann ich nicht mehr so genau sagen. Aber auch also es war viel Gegenwind und so ein bisschen leicht drab, aber auch irgendwelche 30, 40 km/h. Also, aber ja, ich meine, ich habe schon 90 oder 100 auf meinem Tacho gesehen. Von dem her recht okay. zum Glück ist nichts passiert dem und so. Also es ist einfach halt wirklich am Boden, wie so auf dem Rahmen noch weiter geschlittert, ein paar Meter. ja, wäre es aus allen gewesen, hätte es vielleicht wirklich ein paar Funken gegeben, aber ja, das ist mir etwas, was bleibt.
Also, du hast gesagt, du hast in Abfahrt hast du so 80, 90 Stunden Kilometer gemacht. Das, also, weil ich habe mal das Glück gehabt, für mich war wirklich das Glück gewesen, dass unbedingt, das hat mich immer schon Wunsch gemacht, dass eine Probefahrt machen am Thunersee mit so einem Handbike. Und ich habe mich wirklich ein Wunder genommen, das ist. Und ich habe wirklich so gestaunt, weil du bist ja viel weiter unten. Und auch wenn du nicht so schnell fährst, kommt dir das schon eigentlich recht schnell vor, weil irgendwie es wirkt wie anders, wenn man so unten ist. Aber ich bin auch irgendwie 20 gefahren und ich habe schon das Gefühl, wow, ich bin richtig schnell unterwegs. Also ich kann mir das fast nicht vorstellen, so in die 80. Also,
ich glaube, es ist vielleicht vom Feeling her zu vergleichen wie in einem Go-Kart.
So. Aber es ist schon...
Also es kommt dir halt vielleicht ein bisschen schneller vor und ja, ich glaube, es vielleicht auch gerade so mit anderen Verkehrsteilnehmern ist es halt ein bisschen eine Gewöhnungssache, dass du dich daran gewöhnst, wenn du halt so schaust, dass gewisse Sachen recht gross
sind. Aber das Bremsverhalten ist ja auch sehr... Also eben, die Rädchen sind eigentlich ja identisch, du hast ja auch Scheibenbremse, dort hat er eigentlich
ja keine... Also mittlerweile sind wir alle eigentlich fast auf Scheibenbremse unterwegs, es geht aber nur alles auf die vordere Bremse. Also hinten sind keine Bremsen gemacht, ja.
Nur kurz, Jan. Stell dir vor, du musst auf eine Alp, weil du müsstest noch auf die Fähre. Etwa so fühlt sich selber der an. Ja. Wenn der Fabio wieder Benny fängt, aha, das schaffen wir noch.
Ja. Ah, das war jetzt ein Musterli aus der Tour de Suisse.
Ja. Korrekt, ja. Ja, das war so ein Tour de Suisse Adventure, das was ich glaube alle zusammen. Also ich konnte nicht mehr arbeiten.
Ja.
Ich musste den Laptop wegtun.
Okay.
Und ich glaube, ja. Sind wir dann auch relativ schnell unterwegs gewesen.
Hast du noch eine Frage zu diesem Thema, Jan?
Ja, es ist nur so halb eine Frage. Ja, aber ja. Vielleicht nur, weil ich gesagt habe, mir hat es so Wunsch genommen. Ich hätte es immer schon gerne mal ausprobieren. Aber ich finde, es ist eben noch, ich habe so im Vorfeld, wo wir gewusst haben, dass wir mit dir dürfen den Podcast machen, mir überlegt, ja, ich, etwas, was ich gerne noch ansprechen würde, aber noch nicht so genau weiss, wie, ist so wie, es gibt ja irgendwie ist es so ein bisschen wie eine, weiss auch nicht, so eine Art mit so ein bisschen Hemmungen manchmal. Weißt, zum Beispiel, dann einfach mal jemanden zu fragen, weißt, darf ich das mal wie ausprobieren, wenn man ja, für die Leute, die ja Handbike fahren und im Rollstuhl sind, ist ja das Ganze, dass man im Rollstuhl ist, ist ja nichts, was man frei gewählt hat und ja, eigentlich so ein Schicksalsschlag ist. Aber der Sport an und für sich, ich finde das extrem faszinierend. Und wenn ich das sehe, denke ich, boah, das möchte ich auch mal, weißt, wie ausprobieren. Ich habe gemerkt, hey, ich habe mich jetzt nie dafür, jemanden zu fragen. Und gleichzeitig habe ich es aber auch ein bisschen schade gefunden, dass ich mich nicht dafür haben würde. Ist ja wie, mich fasziniert einfach, was du machst. Das ist eigentlich auch schön so. Und dann eben bei diesem Filmprojekt, nachdem wir wochenlang zusammen waren, habe ich einfach mal können, bin ich so wie an einen Punkt gekommen, den ich mich nicht dafür hatte. Aber ist das etwas, wenn ich denke, ist das etwas, was du vielleicht sogar auch merkst? Ist das, dass die Leute so ein bisschen wie Hemmungen haben, weißt, dir und dem Sport gegenüber, weil sie irgendwie gar nicht so wissen, ja, weißt, wie mit dir gegenüber, wie ich kann, ja, begegnen? Oder ist das etwas, was du gar nicht so.
Ich glaube, das ist vielleicht. Also ich glaube es, aber dann merke ich vielleicht mehr Hemmungen sonst halt im Alltag, wo man aber halt. Egal, ob jetzt als Sportler oder nicht Sportler, halt so erlebt, als Person mit einer Behinderung, einfach so halt gesellschaftlich gesehen, wo es immer wieder so Paradebeispiele gibt, dass man nicht vielleicht direkt angefragt wird, sondern die Begleitperson nebenan. Also so der Klassiker beim Zug irgendwie so, braucht er Hilfe? Ich glaube, es sind dann mehr so ein bisschen die Sachen, wo man immer wieder merkt, dass vielleicht die Leute ein bisschen Hemmungen haben, wenn es so um diese Thematik geht. Aber bei Kindern merke ich, dass sie immer sehr fasziniert halt sind vom Velo. Oder sei es eben, wenn ich irgendwie in eine Schule gehe, dass ja einfach grosse Bewunderung auslöst. Und das ist ja sehr schön. Und eigentlich mega cool, was man für eine Begeisterung auslöst.
Hey, Kinder vielleicht einen spielerischeren Umgang damit?
Definitiv, ja.
Und gibt es da auch Momente, wo, also weißt du, ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jetzt auf einen Pass würde fahren und dann würde die Zunge bei Fuß oben ankommen und dann kommst du da rauf, noch relativ frisch und furchtbar. Irgendwie, das kann ja auch ein Moment sein, wo man dann durch dein Handbike ins Gespräch kommt. Gibt es das auch? Oder fährst du einfach weiter und haltest gar nicht an?
Okay, kommt je nach Situation drauf, aber also ich merke immer wieder, dass es natürlich schon mit dem Handbike dann so ja, coole Situationen gibt, dass man irgendwie ins Gespräch kommt und ist jetzt das Ding vor allem, wenn ich irgendwie mit anderen Velofahrern ins Gespräch komme, weil ich halt denke, das Velofahrer hat ja den auch verbindet und man hat die gleiche Leidenschaft und das sage ich, ist immer eigentlich auch ja, das, was mir wichtig ist, also auf dem Velo sind wir dann beide einfach Velofahrer. Oder sei es dann halt da, wenn ich irgendwie jetzt Trainer bin und andere Leistungssportler dort sind, sei es mit dem Velo, Klassiker Fabian Wies zum Beispiel, der jetzt gerade die Vuelta fährt. Mit dem bin ich schon etwa die Tenero gewesen. Und dort sage ich dann auch immer, ja, am Schluss, am Ende des Abends, sind wir einfach beide Velofahrer. Egal, ob er jetzt irgendwo ist oder er sonst ein Sportler. Also ja, und wir haben beide unsere Abenteuer und Geschichten, die von unseren 4 Stunden, 5 Stunden können am Abend voneinander erzählen können.
Jetzt sind wir noch so ein bisschen beim Thema auch, vielleicht Inklusion. Und das Paracycling hat ja an der WM 2024 in Zürich gleiche Start- und Ziellinie gehabt, wie die Fußgänger auch auf der Velo. Das war dann eine grosse Neuheit. Wie hast du das grundsätzlich in Erinnerung und wie hast du das erlebt?
Ich glaube, es gab für mich als Schweizer ist es wirklich so eine grosse Sache gewesen. Halt einfach die ganze Aufmerksamkeit, eben, dass wir an sich von der Idee her alle mega cool in der gleichen Woche, der sogar gleichen Tage unsere Rennen hatten. Sicher das Medienaufkommen verhältnismäßig sehr gross, weil verglichen jetzt zu anderen WM oder EM, die ich jetzt gerade dieses Jahr hatte, ist halt das völlig wieder anders, oder? Also der, ja, ist halt irgendwie nicht ein Medium wie 20 Minuten oder Blick plötzlich, wo noch am Renntag vorher etwas wissen will. Von dem her eigentlich mega schön. Aber von Nachhaltigkeit ist halt so die Frage, was jetzt noch bleibt, 2 Jahre später. So.
Wie würdest du das beantworten?
Schwieriges Thema, Dominik. grundsätzlich war es sicher etwas, was etwas ins Rollen gebracht hat. Aber ich merke noch nicht wahnsinnig viel so jetzt in meinem Alltag, wo ich würde sagen, das ist zurückzuführen von denen vor 2 Jahren. Ja. Und ich denke halt, viele Sachen sind halt einfach auch etwas, was nicht in meiner, ja, meiner, wie sagt man?
Macht.
Macht liegt, genau, ja. Merci. Sondern wo mehr auf der Ebene ist von Verbänden und deren ihrer Politik. Und da können wir halt als Athleten relativ wenig beisteuern, ausser unsere Stimme mal brauchen. Aber sonst, ja, ist es halt einfach etwas, wo die Verbände müssen lernen, von ihrem Gärtchen denken, rauszukommen und einen Schritt aufeinander zuzumachen und so halt, ja, besser zusammenzuarbeiten.
Also, was man ja auch muss sagen, an dieser WM in Zürich, wir Fußgänger oder ich habe auch fotografiert für Swiss Paralympic und Fußgänger sind dann nicht auf dem 6-Leuten-Platz noch länger gewesen und haben einen Plempel oder so etwas können abholen. Und Parasportler von der Schweiz waren schon sehr erfolgreich gewesen. Jetzt im Radsport.
Du bist dann im Strassenrennen dritt geworden und beim Zeitfahren zweit. Ist das für dich dort gut gewesen oder hast du mehr erhofft? Bist du enttäuscht gewesen oder glücklich nach diesem Rennen?
Ja, ich glaube, Zürich war halt für mich auch emotional sehr speziell gewesen. Also einerseits, halt, weil es daheim war, Familie und Freunde konnten schauen. Aber sicher auch noch ein bisschen speziell, weil Paris im Vorfeld war. Ich glaube, 2 Wochen vorher so. Und darum sind wir, glaube ich, alle Athleten, die schon zu Paris waren, sehr, ja, ein bisschen mit vielleicht mittelmäßigen Batterien, je nachdem. So ein bisschen auf das Zürich kommen, auch von den Emotionen halt schon so. Und resultattechnisch bin ich mega zufrieden, happy, okay gewesen, so. Und gleich eben halt ist es nochmal etwas anderes gewesen, weil es ein inkludiertes Event war, eben mit den ganzen Medienaufkommen und so weiter. Aber ja, es hat irgendwann so ein bisschen gelenkt halt so mit dem Paris zusammen, dass man wirklich gesagt hat, hey, jetzt muss ich auch mal wieder Batterie aufladen daheim.
Wir können auch wieder Thema wechseln, aber du hast einfach gesagt, also aus deiner Sicht liegt Verantwortung eigentlich schon bei den Verbänden und bei den Organisatorinnen und Organisatoren von diesen Weltmeisterschaften, weil eigentlich könnte man es ja so machen wie in Zürich. Es spricht ja in dem Sinn nicht viel dagegen.
Ja, es ist halt. Nichts. Also, fairerweise muss ich halt schon sagen, wir sind pro Geschlecht 13 Kategorien. Das haben wir vorhin bei den. Wo wir das Paracycling angeschaut haben, noch gar nicht so besprochen. Also wir sind ja grundsätzlich nochmal in unseren Sportgeräten nochmal aufgeteilt in verschiedenen Kategorien. Und das ist jetzt gerade im Handbag zum Beispiel in 5 Kategorien. Und das macht man, dass es ein bisschen, ich mache Gänsefüßchen, ein bisschen fairer ist. Aber wirklich fair bekommt man es gleich nicht her, weil es gibt halt verschiedene Voraussetzungen. Oder? Also man tut das wie anhand zum Beispiel von der Lähmungshöhe eben einteilen mit einer Klassifizierung. Und das ist halt für Organisatoren und auch vielleicht gerade für Außenstehende, also wenn man das dann möchte, vielleicht vermarkten im Fernsehen, nicht ganz so einfach, weil halt wir manchmal parallel mehrere Rennen haben und ja, vielleicht Startfelder, sich sogar mehrere Athleten plötzlich miteinander fahren. Und ja, das bringt halt schon Herausforderungen mit sich, die nicht ganz einfach zu handeln sind für alle Beteiligten.
Und ich bin mir sicher, die Klassifizierung, die findet irgendwann während der EM-WM statt oder ist schon vorher?
Nein, wenn du eigentlich als Athlet starten willst, dann musst du recht gleich mal eine Klassifizierung machen, dass du in die richtige Kategorie geteilt wirst. Und ja.
Aber liegt nicht auch neben den Verbänden und Veranstaltern auch die Medien, die sind eigentlich die Medien, ob jetzt Fernsehen oder auch sonst Medien, die haben ja eigentlich auch eine Verantwortung ein bisschen. Weil ich halt das ein bisschen bei dir, jetzt, wo du vorher geredet hast, ein bisschen rausgehört, nicht sicher, ob ich es eigentlich ininterpretiert habe, aber wenn es daheim ist, in der Schweiz, oder, ist nicht das Medieninteresse da. Und jetzt, du bist mehr oder weniger am Packen, fliegst gleich an die WM, also du gehst an die Weltmeisterschaft, du bist als doppelter Europameister, ja, da im engeren Auswahl, weißt du, für den
Favoritenkreis,
sorry, genau. Und ich nehme an, jetzt ist das Interesse wieder relativ klein, oder? Und das ist ja genau gleich Weltmeisterschaft und da gibt es ja auch eine gewisse Verantwortung, so ein bisschen von den Medien.
Ja, ich glaube, das ist halt das Leid von ganz vielen, ja, wie sagt man, Randsportarten halt, dass das Medieninteresse so ein bisschen im 4-Jahres-Rhythmus immer wieder so ein bisschen aufploppt, eben im olympischen, paralympischen Zyklus und dann irgendwo wieder irgendwo verschwindet. glaube, für so die Medienlandschaft oder wie Medien funktionieren, seid ihr, glaube ich, die besseren Profis. Und wir können das erklären, wie das funktioniert. Ja, und dann eben schlussendlich ist es halt, glaube ich, so ein Zusammenspiel zwischen, dass die Athleten müssen wollen und können Geschichten erzählen, wie wir auch jetzt zum Beispiel hier machen, irgendwo durch. Und andererseits Verbände, die helfen, mit ihrem Know-how halt das gegen rauszutragen. Und andererseits halt Organisatoren, die Fotografen anstellen und ob die finanziellen Mittel bringen, für das wir Leute haben, die halt uns können überhaupt festhalten können, die Infrastruktur bringen. Und dann, glaube ich, eben liegt es wiederum an den Medien, halt, ja, vielleicht gleich der eine ist noch ein bisschen hartnäckig zu sein und mal, ja, vielleicht nicht das Einfachste, was einem hergetragen wird, das Fußballspiel irgendwie von gestern halt zu bringen, sondern halt, ja, Hintergrund-News-Story, wo man halt vielleicht nicht irgendwo schon gelesen hat, ja.
Ja, weil der Sport funktioniert ja heutzutage auch immer nur oder ein Grossteil auch halt durch Sponsoren, die Kosten, aber du fliegst jetzt so wieder mit allem Material. So. Wie muss man sich das vorstellen im Paracycling? Weißt du, wie ist ja wirklich so, Radsport ist schon eher eine Randsportart und die sind ja dann wirklich so der Rand noch von dieser Sportart. Ein bisschen, was jetzt eben so die Medienaufmerksamkeit ist, wie ist denn das? Hat man einfach vom Verband her Sponsoren oder wie läuft denn die Unterstützung?
Ja, also ich kann es jetzt einfach hauptsächlich in meinem persönlichen Fall so ein bisschen erzählen, wie das abläuft. Also sicher braucht es sehr viel so starke Partner im Sinne von, sei es der Verband, jetzt bei mir ist das Roche Sport Schweiz. Kurz Ausschwenker, einfach, das ist zwar vielleicht jetzt schon ein bisschen zu tief, aber im Paracycling Schweiz haben wir auch noch zwei Teilverbände, also das heisst Plus Sport ist einer und Roche Sport Schweiz ist einer. Und zusammen, wenn wir an eine WM gehen, werden wir von Swiss Paralympic, das Pendant zu Swiss Olympic, dann wie geschickt und auch selektioniert. Und eben jetzt in meinem Fall ist Roche Sport Schweiz verantwortlich und sie sind sicher ein sehr grosser finanzieller Partner von mir, also mit Fördergefäßen und so weiter. Dann, ja, bei vielen Sportlern wie bei mir auch in der Schweiz ist das die Sporthilfe, die das auch noch unterstützt mit ihren Förderbeiträgen. Dann habe ich als erster Parasportler die Spitzensport-RS gemacht in Macklingen. Also die Spitzensportförderung Armee ist auch sehr wichtig, natürlich mit den ganzen WK-Tagen, weil ich ja noch ein kleines Arbeitspensum nebendran. Und das ermöglicht es dann mehr, dass ich ja mehr Tage für das, also für den Sport kann aufwenden ja, und dann kommen dann natürlich nebst dem noch die ganz vielen kleinen einzelnen Partner und Sponsoren und Materialien und sei es nur zum Beispiel auch einfach, dass ich ein Training, also ein Fitnesstraining in Münzigen zum Beispiel kann machen. Ja, wo einfach halt auch zum Trainingsalltag gehört und so setzt sich das dann irgendwo durch zusammen, ja.
Hey, wir wollen mega gerne noch ein bisschen mehr in den Alltag eintauchen von dir, auch noch ein bisschen über die Zeit beim Militär reden. Da habe ich auch noch ein paar Fragen, die mich wundern nimmt. Aber ich würde schnell gerne einen Break machen. Wir haben auch so die wirklich wichtigen Fragen, die wir immer mal wieder aufwerfen, die eigentlich in Regel nichts zu tun haben mit dem, wo wir sonst jetzt darüber reden, vom Velofahren her. Und ich würde sagen, wir steigen mal schnell ein mit ein paar Fragen. Sättigen. Die schönsten Ferien, die du je gemacht hast?
Ferien und ich, das ist ein schwieriges Thema, weil ich mache nicht so gerne Ferien.
Im Ernst? Du machst... Ah, spannend!
Ich nehme eigentlich fast immer das Velo mit in die Ferien. Jetzt ist es ein Jahr auf Sardinien, bin gespannt, wie es wird. Ja. Ja.
Aber du machst nicht gerne Ferien, weil du so ein Aktiver bist oder weil du so ein bisschen das Geregelte gerne hast? Oder?
Ich trainiere es gerne und habe nicht gerne Saisonpausen.
Also, okay, spannend. Du siehst, ich bin ein bisschen baff, das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Super. Das Lieblingsessen, hast du das?
Ja, definitiv. Gut. Pizza.
Pizza. Und was für eine? Da gibt es natürlich eine grosse Auswahl.
Ja, da bin ich recht offen. Habe immer gerne, wenn es viel Käse irgendwie drauf hat. Und Rucola, finde ich, passt auch immer gut dazu. Zur Pizza, ja.
Da wirst du Sardinien sicher auch gut verwöhnt, die Sachen Pizza, habe ich das Gefühl.
Ja, mega. Simple Frage, wo man kann sagen, das eine oder das andere. Und zwar, hören oder lesen?
Hören, definitiv.
Schön.
Und was?
Ja, muss ich jetzt sagen.
Nebst dem Podcast, was drin.
Hey, ich höre allgemein gerne viele Podcasts. Sei es sogar irgendwie zum Training, also wenn ich Indoor trainiere. Ja. Und sonst halt Musik.
Und Musik eine spezielle Richtung, oder?
Nein, recht sehr breit. Blöd.
Ja. Ja.
Vielleicht muss man die Frage auch noch auftun. Nach dem Hören oder Lesen wäre noch Schauen oder Hören. Also, tust du trainieren und nebst Zwift läuft noch in den YouTube-Doc über Tintenfische in Sardinien.
du lachst jetzt vielleicht, aber also ich habe dieses Jahr recht viel Hitzetraining gemacht. Das heisst, ich bin auf der Rolle geblieben, also drinnen, und habe Thermakleider angelegt und noch eine Regenjacke oben drauf und Kappe und so, einfach, dass die Körperkerntemperatur möglichst hoch kommt. Und ich habe so eine Routine entwickelt, dass ich immer zuerst die ersten 20 Minuten so Musik höre und mich halt so ein einen gewissen Fokus bringt, so ein einen Mut. Und wenn ich die überstanden habe, dann fange ich dann an, irgendwie Fernsehen zu schauen oder eben irgendwie etwas auf Netflix oder so irgendwie einen Stream-Anbieter. Und am gäbigsten gehen halt irgendwelche Ausdauersportarten. Velofahren ist halt sehr beliebt bei mir, aber ja, kann im Winter auch irgendwie mal Langläufe oder Biathlon so sein. Weil dann muss ich am wenigsten studieren, weil dann läuft das einfach halt so ein bisschen nebendran. Und dann kann ich weiterhin Musik hören oder höre dann irgendeinen Kommentar zu. Wenn mir der nicht mehr passt, dann wechsle ich dann irgendwie auf einen Tierdoku, weil bei denen muss ich auch recht wenig studieren.
Tintenfische, das ist es.
Tintenfische oder irgendwie ein Doku über Australien oder so. Ja. Aber was ich gemerkt habe, was nicht so gut funktioniert, sind eben wirklich Filme oder so, weil einfach so meine Konzentration auf der Rolle extrem schlecht ist.
Schon auch einfach wegen der Hitze, oder?
Ja, ich glaube, die Hitze spielt dort auch noch ein bisschen mit. Und dann gegen Schluss wechsle ich wieder auf die Musik, weil selbst durch die Doku mir zu komplex ist.
Ich habe noch eine wichtige Frage. Du hast gesagt, du bist sehr polysportiv gewesen in deiner Kindheit, Jugend und hast dort echt Fußball und Skifahren genannt. Was verfolgst du heute noch am Ernst? Zum Beispiel im Fernsehen gesehen von hier und das Marc Odermatt Buch. Also, und habe auch das Tun-Post gesehen, darum.
Also fairerweise muss ich sagen, alle Bücher sind nicht von mir, weil ich eben nicht so viel lese. Aber,
du hast die Hörbücher gehört, sag ich mal so. Genau.
Ja, also sauer.
Lieber Marco, wenn du das gehört hast, er hat es gelost.
Ja, aber meinst du Sportarten selber machen oder verfolgen?
Was du noch was du jetzt von diesen zwei Sporten noch meistens verfolgst, also, du kannst ja gerne, was du selber noch machst, aber ich jetzt mehr gemeint, was
du eher noch so. Verfolgen bin ich eigentlich so hauptsächlich im Radsport sehr mit Herz dabei. Ja, natürlich mit letzter Saison beim FC Thun, wenn man es so nachhat. Mhm. Ja, und sonst so der Klassiker, einfach im Winter Skifahren.
So Lauberhorn, das schaust du dann schon.
Ja, ja, das geht gut neben dem Rollentraining vorbei. Wobei ich fairerweise muss sagen, Rollentraining bin ich eigentlich sonst ein extremer Verfechter. Also ich habe jetzt wirklich dieses Jahr eben kennengelernt mit dem Hitzetraining. Ja, aus solchen Sportarten bin ich allgemein einfach extrem interessiert. Also, ja.
Und nochmal, jetzt sind wir zwar wieder beim Thema, aber es ist ja gleich. Das Hitzetraining mit dieser Jacke und so weiter und Kappe und so. Wir wissen ja alle, wie warm das jetzt der Sommer war. Warum hast du das gemacht? Also, was ist denn der Effekt, den du hast?
Ja, also man sagt, es soll so einen gleichen Effekt bringen wie ein Höhentraining. Ich kann es dir jetzt nicht ganz sportwissenschaftlich erklären, was da passiert mit dem Hämoglobin und Blutmasse und so weiter.
Freunde hören zu, ich könnte es versehen. Nein, sorry. Ich bluffen.
Ja, aber ich kann es nicht ganz so erklären, aber ich mache das eigentlich immer vor der wichtigen Hauptrennen der Weltcup EMW mit, so über 3 Wochen, dass es dann so mehrere Sessions gibt, an jeder Stunde, wo man eben dann halt die Körperkerntemperatur auf die irgendwie 38,5 Grad und mehr probiert durchzubekommen. Und ich habe das so ein bisschen dieses Jahr als Challenge angeschaut und muss mittlerweile sagen, ich habe es sogar fast ein bisschen gern, weil ich finde, irgendwie es hat so einen gewissen auch mentalen Aspekt, ja, dass man irgendwie kann. Gerade ich, wo eigentlich Rollentraining nicht gerne hatte bis anhin, dass ich wie so gesagt habe, hey, das packst du jetzt einfach die Stunde, jetzt bist du einfach eine Stunde durch. Und ja, darum würde ich es bis jetzt als Erfolg nur schon das anschauen. Ja.
Und der Ehrgeiz hast du auch sonst, also wenn wir jetzt da das Eile mit Weile spielen, würdest du durchdrehen, wenn du nicht gewinnst?
Ja, spielen tue ich schon nicht so gerne, vor allem dann verlieren nicht. Ja. Nein, ich glaube, das ist schon etwas, was mich so ein bisschen auch allgemein auszeichnet. Aber ich glaube, hauptsächlich im Sport merkt man das schon, dass ich einen Willen habe. Und das hat man, glaube ich, schon in Juniorenjahren schon häufig gemerkt. Wobei es dann vielleicht dort manchmal einfach mehr so ein bisschen mit einem Dickkopf in Verbindung gebracht worden ist, wenn ich einfach so irgendwie das Gefühl hatte, so eschiriert muss jetzt einfach sein, egal ob irgendwie 20% Steigung und ja, vielleicht Trainings, wie sagt man, Nutzen nicht so gross war.
Oh, was würdest du sagen, wie gross ist der Anteil an eben dieser Einstellung, dieser Qualität, die du hast, die nicht zum Beispiel 0,0 habe, Ehrgeiz, wie gross ist der Anteil an deinem Erfolg? Wie wichtig ist das?
Ja, es braucht, glaube ich, am Schluss ein bisschen die gute Mischung, weil ich würde mich heutzutage schon als jemand betiteln, der sehr ja, einfach wichtig ist, so, dass die Trainingsqualität stimmt, also ja, dass ich einfach hohe Ansprüche an mich selber habe und an die Qualität nachher so und manchmal die halt auch so ein bisschen muss zurückstecken und sagen, hey, vielleicht zu viel gratis, ja, weil es halt dann vielleicht sonst einfach nachher jetzt grosser innerlicher Stress ist, wenn halt mal nicht alles passt, oder?
Also kannst du sogar auch ein bisschen im Weg stehen, in gewissen Situationen?
Durchaus. Ja. Gerade so 3 Wochen in Gadin muss ich immer wieder sagen, sie ist sehr einfach auch kopflastig und nicht nur physisch anstrengend, sondern am Schluss einfach auch ein Mental Game.
Mhm. Und mit wem bist du jetzt im Engadin gewesen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also ich war hauptsächlich mit einem Trainingskollegen, der an der WM mit teilnimmt. Und das haben wir jetzt schon das 2. Jahr so gemacht, dass wir in St. Moritz sind. Ist eigentlich ein bisschen zu tief, wenn man es ganz genau nimmt. Aber ja, wir können gleich einen Nutzen dort rausschlagen. Und ja, unsere Freundinnen, schrägstrich Frauen, haben uns noch 1 Woche begleitet dort oben.
Ja, schön.
Und ja, der Rest sind wir dann einfach dort oben gewesen. Mein Kollege hat mich noch besucht. Und ja.
Und wenn du jetzt nicht im Engadin bist, ich weiss, das ist wahrscheinlich mit den Weltcuprennen und all diesen Trainingssessions auch noch schwierig zu sagen, aber kannst du so grob sagen, was ist so ein normaler Tag bei dir? Oder normale 2-3 Tage? Einfach, dass wir ein bisschen einen Einblick haben, so ein bisschen in die Alltag.
Ja. Wie ich schon vorhin gesagt habe, also ich habe ein kleines Teilzeitpensum. Und das heisst, dass ich vor allem am Dienstag meinen Bürotag habe. Und an den anderen Tagen, ja, bin ich am Trainieren, sei es hauptsächlich mit Velofahren, das ist eigentlich der grösste Teil. Und dann sicher aber auch noch 2 Krafteinheiten in der Woche, die ich absolviere, weil halt unsere Sportart gleich auch muss sehr explosiv sein. Und darum ist das so wichtig. Und ja, im Velofahren, ich weiß nicht, wie veloaffin alle Zuhörer so sind, aber denke ich, es gibt halt Ausfahrten, wo man auch nur eine Stunde dran bist, dafür halt ist es ein Intervalltraining oder dann können es Ausfahrten bis zu 5 Stunden sein. Und so kommen dann etliche Stunden über die Woche und die Monate zusammen. Ja.
Mhm. 2021, das hast du vorhin auch angesprochen, bist du und Elena Kratter, die sind die Ersten gewesen, die eben als Parasportler, quasi die Spitzensportler, RS machen konnten, zu Macklingen. Wie ist es eigentlich dort dazu gekommen? Also ist man da auf dich zugekommen? Hast du dich aktiv darum da? Oder wie ist das überhaupt möglich geworden?
Ja, also ich habe das schon recht früh eigentlich mal wie aufgeschnappt, dass es die Spitzensportförderarmee gibt. Aber es war für mich eigentlich immer klar gewesen, hey, das wird eh nichts, weil du bist ja schliesslich nicht tauglich fürs Militär. Und somit ja, habe ich das irgendwie akzeptiert. So. Und irgendwann hat es dann geheißen, ja mal, es sei da Gespräche mit der Armee und Verband, sie sich schon seit längerem am tun. Aber für mich längst auch nicht mehr, einfach vom Alter her. Und dann plötzlich ist es etwas schneller gegangen als erwartet. Und dann ja, haben sie gefragt, wer hat überhaupt das Interesse. Und dann ist es so ein bisschen vom Alter her noch drum gegangen. Und ja, ich habe dann gesagt, mal, ich würde das gerne machen. Ja, weil ich einfach halt die Möglichkeit hier seit der Unterstützung von der Armee her gesehen habe. Wo wir halt wie ja, ermöglichen, noch mehr Zeit können in den Sport zu geben. Und vor allem auch die 18 Wochen halt mal wirklich nur auf den Profisport können zu setzen. Und ja, denke, ich bin vielleicht auch gerade ein bisschen noch ein dankbarer Athlet gewesen, weil mit meinen Voraussetzungen, dass ich ja gleich 1-2 Schritte noch kann machen kann, man wirklich vielleicht gewusst hat, okay, wenn es die Situation verlangt, dann kann ich dann vielleicht noch eher mal kurz in ein Auto einsteigen und bin ich gerade halt komplett auf den Rollstuhl angewiesen.
Weil die Armee ja auch sonst bis dann ja nicht so auf das ausgerichtet oder eingerichtet ist, oder? Weil sonst ist das ja eher selten, dass sie auch Leute zum Beispiel im Rollstuhl so im Armee Kontext auch.
Ja,
es gibt andere Länder, weißt, wo halt irgendwie, wo ja Leute, die vom Krieg versehen sind, was ja ganz anders ist. Aber in der Schweiz nicht mehr, in der Armee gibt es auch nicht so viele Leute.
Ja, eben. Also ich glaube, es war für alle ein bisschen Neuland. Mhm. Ja, es gibt auf dem SRF sicher noch das ein oder andere lustige Video da dazu. Ja, was ich mir begleitet habe, irgendwie bei der Zugschule oder so. Wobei eben, man muss ja sagen, bei der Spitzensportförderung Armee ist ja das der wirklich richtig militärische Teil relativ klein, aber auch ich habe noch einen Teil Zugschule mitgemacht und ja, einfach dort nach bestem Können mitgemacht und bin hinten nachher gefahren und ja, das hätte dann jetzt irgendwie auch nicht jemand mega streng genommen, dass das auch bei mir logischerweise anders aussieht, aber ich habe eigentlich alles so mitgemacht, ja, das Morgenanfang und so weiter, also ja.
Weil als ich eben den Doc-Film begleitet oder gemacht habe, wo sie mit dem Nero eben mit dem Handbike von mir zurück sind gefahren und wir halt Nero zusammen immer auf einem Campingplatz zusammen ins Hotel sind, das hat mir schon extrem die Augen geöffnet, weil man halt sonst, wenn man jetzt nicht mehr irgendwie im Umfeld hat, wo im Rollstuhl ist, man weiss ja, natürlich, es braucht Rampen und es braucht Lift und so, aber wenn man erst mal im Alltag zusammen ist, merkt man, es gibt so viele Sachen, die eigentlich so schlecht gebaut sind, wenn du immer, also weißt, so kleine Sachen auf dem Campingplatz ist eigentlich alles eben, aber die Dusche geht dann einfach so einen 15 cm Absatz alles auf oder so, wo ich gemerkt habe, wow, eben, das ist für uns, du sagst Fußgänger, oder? Ist das kein Problem, ist ein grosser Schritt, aber so kleine, es gibt im Alltag ja immer wieder so Sachen, wo größere Hindernisse sind.
Mhm. Ja, durchaus. Also ich denke eben, gesellschaftlich gibt es immer wieder noch Hürden, die man ja, könnte kleiner machen oder abbauen.
Wenn man wie würde das mitdenken, das ist ja nicht, das ist ja oft gar nicht deine böse Absicht, aber es ist ja gar nicht daran gedacht. Oder? Das ist
ja, eben, häufig hat man früher halt nicht daran gedacht, dass unsere Gesellschaft halt ein bisschen diverser ist und noch anders aussieht. Ja.
Hat man dort nicht zum Mackling auch gewisse Anpassungen gemacht, wo man eigentlich erst nach durch dich gemerkt hat, das funktioniert gar nicht, wo jetzt andere davon können profitieren können?
Ich kann dir jetzt gerade nicht bauliche Massnahmen oder so, ein konkretes Beispiel nennen, aber was ich sicher weiss, dass bis anhin hat es wie keinen Sensibilisierungskurs gegeben. Also Sensibilisierungskurs heisst, dass man so wie zeigt, welche Formen an Behinderungen das es alles gibt und vielleicht eben, wo gerade so Hürden sind. Also eben Stegen zum Beispiel und vor allem wichtig, wie man dann, wenn man Begleitung hat, wie die Personen, also der Fußgänger dann am Rollstuhlfahrer über die Stegen kann helfen kann. Und den Sensibilisierungskurs hat es zum Beispiel mir in RS noch nicht gegeben. Und ich habe dann auch gesagt, hey, es wäre vielleicht noch gut, wenn ja, meine Mitrekruten würden wissen, wenn wir so irgendwie eben mal neu mit Tritt haben, dass es ja, nicht so clever ist, irgendwie eben einfach mal hinten anzulöpfen und dann geht man fast hinten raus, oder? Und dann haben sie gefunden, mal, also komm, das bauen wir doch ein, ja, hilft jedem, wenn er mal eben mit dieser Thematik ja, in Verbindung kommt und das ein bisschen auch so direkt kann lernen, wie sich vielleicht der Alltag auch anfühlt als sehbehinderte Person. Und so wie ich weiss, wird das jetzt in den letzten 5 Jahren erfolgreich durchgeführt in der zukünftigen RS. Ja.
Mega wichtig. Hat es auch Freundschaften gegeben? Weißt, hast du schon andere Sportlerinnen, Sportler dort getroffen, wo du immer noch Kontakt hast?
Ich muss sagen, nicht so wahnsinnig viel Kontakt, die jetzt wie langfristig aussehen. Also klar verfolgt man sich irgendwie auf Insta und sozialen Medien und so weiter. Aber in meinem Durchgang hat es nicht so viele Sportarten gegeben, die meiner Sportart sehr nach wären. Also irgendwelche Ausdauersportarten, sei das Triathlon oder andere Radsportler oder bei den Leichtathleten, die halt ein bisschen mehr als 400 Meter säckeln. Also Lionel Spitz zum Beispiel. Er ist auch noch in dieser RS gewesen, oder der Fabian Rieder als Fußballer. Aber ja, sonst mit den Görler oder so sind zwar coole Käben gewesen, aber rein so sportlich, ja, hat man eigentlich nicht so viele Verbindungspunkte gehabt. Aber ist natürlich sehr horizonterweitend. Also wenn man so mit Golfer kannst reden oder so.
Die machen kein Hitzetraining, die Girler, oder?
Aber ich glaube, es auch ein bisschen Ausdauer auf dem Indoor-Velo. Nur, ja, eben, ist dann manchmal bei anderen Sportarten irgendwie schon 10 Minuten auf dem Stepper schon Ausdauer gewesen, wo ich habe müssen sagen, ja gut, jetzt war noch nicht einmal das Einfahren gewesen.
Ich würde gerne jetzt noch, oder wir würden gerne sicher auch noch mit dir jetzt vorne schauen. Eben am Sonntag, geht es los. In die USA, an die Weltmeisterschaft. Wir haben vorhin einfach mal gesagt, dass du im Favoritenkreis bist als Doppel-Europameister. Ich denke, liegt das auf der Hand? Oder wie würdest du jetzt die Ausgangslage selber beschreiben?
Ich muss vielleicht ein bisschen aufpassen, was ich jetzt hier sage. Wann kommt der raus?
Ja, also auch noch vor der WM.
Hast du viel vor der WM?
Ja, also im Flow vom Wochenende. Ja, eben, es hängt ein bisschen an mir, gell? Aber nein, der kommt das Wochenende raus.
Okay. Ja. Nein, also ich meine, ich glaube, sie darf schon mir auch selber jetzt nach dieser Saison mit breiter Brust antreten und wissen, was ich kann und dass ich mich sicher auch gut vorbereitet habe. Aber schlussendlich musst du es am Tag X auf den Boden bringen und darum gleich sehr schwierig zu sagen, woher das führt.
Der Kurs liegt dir?
Ich kenne ihn aus dem 2023. Mhm. Ist sicher sehr geschnell. Heisst, je nachdem, wie halt so ein bisschen die Athleten, was sie für Taktiken verfolgen, könnte es sein, dass eher vielleicht so ein bisschen alles zusammenbleibt, habe ich das Gefühl. Ich habe auch schon Sprint dieses Jahr gewonnen, von dem her wäre ich nicht unglücklich, aber meine auch, ja, eben gerade ein hügeliger Kurs wie in Thailand ist mir auch schon sehr gelegen. Also, ja, ich glaube, ich bin eigentlich ein guter Allrounder, von dem her, ja, freue mich einfach allgemein drauf.
Und gibt es etwas nebst dem Wettkampf, wo du dich speziell darauf freust, also einer WM?
Ja, eben Hans Wilk kenne ich schon ein bisschen. Mhm. Vom 23. Es ist so, ja, eine kleinere Stadt in Alabama. Die NASA hat dort irgendwelche Forschungsstationen noch. Mhm. Das Museum haben wir dort schon gesehen. Von dem her können wir leider nicht wieder so einen Ausflug dort machen. Aber wir sind ja nicht dort, für Ausflüge zu machen. Ja.
Aber
ich reise immer gerne eigentlich in neue Orte oder eben andere Länder und so. Und darum freue ich mich eigentlich allgemein einfach so ein bisschen auf das Abenteuer dort.
Mhm. Was mir jetzt noch in den Sinn kam, ist so, du hast vorhin gesagt, Heilen mit Weilen oder so, vielleicht verlierst du gleich nicht so gern. Wie genau schaust du, was deine Konkurrenz macht? Wie fest oder was findest du, wie fest genau schaust du es an und wie fest lässt du dich von dem einflussen? Kannst du das so ein bisschen umschreiben oder so?
Ich selber würde jetzt von mir selber sagen, dass ich eigentlich gar nicht so fest mehr würde beeinflussen lassen. Jedoch glaube ich, gibt es Leute in meinem Umfeld, die eben gerade würden so Gegenteil behaupten jetzt. Ja, aber ich glaube, es gehört halt sicher auch ein bisschen dazu, dass man auch ein bisschen schaut, hey, was macht der andere? Und ja, ich meine, es kann ja auch bereichernd sein, weil eben gerade vielleicht bei uns, wo nicht einfach wie kannst die auf wissenschaftliche Resultate überall verlassen, musst halt vielleicht auch mal einfach ein bisschen etwas ausprobieren und die auf das Gefühl verlassen. Und darum, ja, schaue ich schon manchmal hier und da ein bisschen recht.
Du hast ja gesagt, eben je nach Taktik. Wie ist denn das bei euch? Wird da auch, gibt es manchmal schon so, je nach jetzt einer WM-Länder, weißt, wo sogar auch so ein bisschen teammäßig auftreten können? Oder ist das eigentlich wie jeder gegen jeden und so Taktik? Oder gibt es manchmal schon so ein bisschen eben so Teamstruktur oder weißt, so Teamtaktik, wo man auch noch muss mitdenken muss?
Ja, grundsätzlich kann jedes Land, je nach den Punkten, die sie gesammelt haben, 2 bis 3 Athleten schicken. Also das heisst, dass wir eigentlich relativ kleine Felder haben. Also wir sind nicht gerade so wie bei der Tour de France irgendwie unterwegs. Und häufig von Leistungssicht tut es dann auch noch recht schnell mal aussiebeln, wenn irgendwo ein Anstieg ist. Sicher gibt es gewisse Nationen, die so ein bisschen Teamtaktik können verfolgen können oder halt mal ein Loch schliessen können. Aber häufig ist es gleich eigentlich einfach Mann gegen Mann und ja.
Aber da kennt man sich von der Weltcup und man weiss so ein bisschen, welche Konkurrenten, dass man, ja, dass man zum Beispiel einen Zettel ziehen oder so.
Ja, aber meistens sind ja das langjährige Konkurrenten auch und weiss eigentlich so ein bisschen anfangen, was die für Spielereien machen und ja, darum. ist gleich spannend. Und gell, wir haben gleich ja nicht so viele Rennen pro Jahr. Also wir haben meistens 3 Weltcup-Destinationen pro Jahr, wo wir dann 2 bis 3 Rennen dort noch haben. Aber das haben wir gleich nicht so, dass wir irgendwie 20 Mal pro Jahr aufeinandertreten. Und ja, kann auch gleich viel passieren vom Frühling bis jetzt.
Das ist eine Überraschung gegeben. Genau.
Ja, also von dem her weisst du gleich nicht, was jetzt, wie sind die Amerikaner zu Weg. Also ja, ich meine, wenn die gut gearbeitet haben, den Peak ein bisschen anders gesetzt haben. Darum eben finde ich es auch noch schwierig, so wie zu erwarten, was jetzt nächste Woche effektiv passiert. Aber ja.
Und so ein bisschen weiter raus, das sieht man auf deiner Webseite, ist LA 2028, die nächste Olympische Spiele, sicher dick eingetragen in deinem persönlichen Zielkalender. Oder was hat das für einen Stellenwert?
Ja, eben gerade sicher so der Paralympische Zyklus ist bei mir sehr präsent. Ja, weil sich halt alles irgendwie auf das aufbaut. Also wir haben jetzt so dieses Jahr angefangen, wieder die Punkte zu sammeln, für das Quotensystem eben wie können auszufahren unter den Nationen. Ja, und das wird jetzt die nächsten 2 Jahre immer wie relevanter. Und darum, Los Angeles ist bei mir schon die Decke eigentlich angestrichen, dass ich dort wieder an meinen 3. Paralympischen Spielen noch teilnehmen will.
Genau, ja. Tokio und Paris bist ja schon... Bist ja schon gewesen. Gibt es irgendeinen Traum, irgendeinen grossen Wunsch, den du hast in Bezug auf den Sport?
Ja, also das eine ist sicher eben so ein bisschen das Paralympische. Ich habe früher immer gesagt, ich möchte überhaupt mal teilnehmen können. Das hat mich lange eigentlich so, ist so ein bisschen das Feuer gewesen, das mich angetrieben hat. Ja, was ich dann im 21. bei mir erfüllt hat mit dem Tokio. Und ja, Paris hat es jetzt noch kein Plan-Book gegeben. Wer weiß, was im 28 ist. Schlussendlich muss ich gesund bleiben, Freude immer noch behalten. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was mir auch wichtig ist, dass ich die immer behalten kann, weil am Schluss nützt es nicht, wenn du ja, einfach nur noch musst und keine Freude mehr dabei hast. Das ist sicher so ein bisschen vom sportlichen Ziel her gesehen. Und dann habe ich sicher noch die eine oder andere Vision oder Vorstellung, wie es könnte weitergehen.
Aber jetzt nicht auf den Sport bezogen, Mensch. Oder sonst auf den Sport?
Teils, teils.
Und kannst du etwas verraten?
Nein, also es ist ein offenes Geheimnis, das ich eigentlich schon hier und da schon gesagt habe. Und zwar gibt es halt bei uns Athleten, die immer wieder schon mal wie die Sportart gewechselt oder die sogar parallel machen. Namentlich sind das vor allem Triathlon. Aktuell haben wir gerade wieder 2 Beispiele, die wirklich es schaffen, beide Sportarten parallel zu machen. Weil, meine, schlussendlich machst du ja schon eine Sportart vom Triathlon sehr intensiv. Und dann musst du nur noch eben mit dem Rennrollstuhl die Leichtathletik einbinden und vor allem schwimmen.
Das heisst, du bist viel zum Schwimmen.
Ich habe eben dummerweise dieses Jahr recht wenig dürfen, wegen offener Stellen. Ja, den Kubitus und so weiter gehabt. Von dem her ist es ein bisschen zu kurz gekommen, Schwimmtraining. Aber ja, ich habe in den letzten 2 Jahren hier und da ein bisschen Triathlon teilgenommen. Zwar sehr noch auf einem bescheidenen Niveau, einfach vor allem also Spitzathlon, falls das jemand kennt, da wie wir daheim und so. Habe dann auch dann die Laufdistanz mit dem Rollstuhl einfach gemacht und nicht mit dem klassischen Leichtathletikstuhl. Ja, und wenn ich manchmal dann auch so meine Konkurrenten sehe, die eben jetzt so das Paratriathlon noch nebenbei machen, muss ich sagen, das würde mich irgendwie schon reizen, aber sei dahingestellt bezüglich meiner Schwimmfähigkeiten, weil ja, reden wir gescheiter jetzt nicht drüber.
Eine kleine Empfehlung von meiner Seite, auf Strava findet man den Fabio auch und man sieht schöne Routen und meistens auch noch schnell gehen schwimmen nach dem harten Training, oder?
Also ja, das mache ich aber sehr gerne, aber heute noch in den Thunersee springen und ja, ich meine, der See ist irgendwie da auch 100 Meter davon entfernt und da kann ich mich selber schon nicht entlang gehen.
Das ist quasi dein Garten, dein weiterer Garten ist der See.
Ja, und mit diesen Oberarmen kann man sicher auch gut vorwärts, also zum Schwimmen. Also es ist ja nicht ganz, die Sportarten sind ja nicht so weit auseinander, oder? Das ist nicht wie jetzt, ich nehme jetzt an Skifahren, weil ich normal irgendwie etwas anderes.
Ja, eben, ich meine, du musst Physis mitbringen, ja, Ausdauer sowieso und alles, also darum zeigt es irgendwo, dass es ist möglich und gleich eben musst du halt auch nochmal Technik von 2 ja, anderen Disziplinen mitbringen, lernen, den Willen haben, den Schnaufhals vor allem eben wieder halt mal von unten anzufangen. Und Darum ja, mal schauen, was aus dieser Sache noch wird. Ja.
Noch, weil du gerade gesagt hast, Strava und Route, wir haben noch einfach so aus Neugier noch, hat mich noch gefragt, was ist so, wenn du kannst, aber du hast ja sehr viel Training, weißt, die vorgegeben sind, dann musst du 1 Stunde, dann musst du 3 Stunden, dann musst du das. Wenn du jetzt einfach mal eine Woche hast, wo du kannst einfach mal frei machen, was ist so deine Lieblingsroute, wo du würdest sagen, hey, wenn ich jetzt, ich könnte euch frei wählen nächste Woche, das ist so dort so meine Lieblings- oder eine von meinen Lieblingsrouten.
Ja, es kommt so ein bisschen auf die Fitness drauf an, die ich gerade habe, oder die Form. Je nach Höhenmeter halt, die ich dann dementsprechend einbauen kann. Aber was sicher extrem schön ist, ist die Unterseeumrundung, aber nicht unten am See, sondern halt oben durch. Ja, das ist sicher so etwas, was ich mega gerne mache. Und sonst, es ist auch schön hier. Nein, ich glaube, so oben durch, das ist so, ja, das, was ich am liebsten mache.
Und da geht man auf beiden Seiten oben durch?
Ja, kannst du ja. Also, ja. Nicht ganz
überall. Ich kenne den nicht, da muss ich mal schauen, auf deinem Strava.
Dort oder mal mit Velo fahren. Ja. Also vielleicht vorher recken, wo du den findest, dass du die Batterie für dein Motor noch kannst laden kannst. Ja, aber das wäre doch ein Plan.
Ja, ja. Da müsstest vor allem du einfach viel Geduld mitbringen, wenn du mich mitnimmst beim Fahren.
Ich will noch ganz kurz Werbung machen für dort, wo man unsere Bilder sehen kann. Weil ich habe vorher ein Bild gesehen und die Leute, die abergläubisch sind, würde jetzt sagen, dass, darum habe ich am Anfang des Podcasts, das habt ihr auch, Hörerinnen und Hörer haben es nicht mitbekommen, aber ich bin da rumgehühnert, habe meine Kamera vorgenommen und unbedingt noch ein Bild machen. Weil, könnt ihr euch vorstellen, die Sonne geht unter und im Glas gibt es immer schon Reflektionen, beziehungsweise es gibt immer noch so Farbabfolgen. Ah. Und hinter dem Fabio hat es an der Wand so einen Regenbogen her projiziert. Ich will jetzt nicht sagen, dass der vielleicht dann nächstens auf dem Trikot ist, aber das passende Bild werdet ihr dort sehen. Und das andere Bild werden wir dann bei dir auf Social Media sehen. Mit dem Regenbogen, würde ich sagen.
Kein Druck, bitte.
Nein, nur ein Foto.
Ist wirklich schön, ja.
Hey, ganz herzlichen Dank. Wir sind uns bewusst, du bist in einer intensiven Phase. Du warst im Engadin, jetzt schnell daheim. Und wir sind jetzt da quasi schnell reingerätscht, haben die Tür aufgeschissen und haben da unsere Anlage installiert und mit dir den Abend verbringen. Merci vielmals, hast du dir Zeit genommen für uns.
Ja, merci vielmals. Es war mega spannend.
Ja, gerne. Danke, dass ich euch ein bisschen mit in meinen Alltag nehmen.
Und zum Abschluss hätte ich noch ein paar Worte mitgebracht. In diesem Sinne auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, merci vielmals für eure Treue, für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und der Text, den ich mitgebracht habe, heisst «Fahr los». Fahr rauf, fahr runter und gerade aus. Fahr weit, fahr kurz, mit gang genug Schnauf. Fahr mit Freude, fahr mit Leid, aber gang überlegt. Fahr allein, fahr zusammen, aber gang vereint. Fahr mit den Beinen, fahr mit den Hängen, fahr mit dem Herz. Und halt mal an und genieß die Ruhe. Aber nach, egal wenn und wo, lass los und fahr los.